Sonntag 18 Uhr, herzlich willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, der Audi A2 e-tron ist da. Audi bringt die Ikone als hocheffizientes Elektroauto zurück mit bis zu 649 Kilometern Reichweite und dem klaren Anspruch, wieder Technik statt Show in den Mittelpunkt zu stellen. Danach Geelys Angriff auf den Massenmarkt mit dem E2 ab unter 20.000 Euro. Bugatti zeigt mit dem Destrier ein 1600 PS Einzelstück, das bewusst mehr Skulptur als Trap-Tool sein will. Außerdem Mercedes arbeitet am Comeback der offenen G-Klasse als viertüriges Cabrio und Sieger ergreift mit dem neuen X und fast 900 PS direkt die Luxus-SUV-Elite an. Das sind wie immer 5 starke Themen, jetzt in den Mobility News. Abonnier unbedingt noch fix den Kanal, dann verpasst du keine Nachrichten mehr aus der Welt der Mobilität und nach dem Intro geht's sofort los. Geely startet in Deutschland die Reservierung für den neuen E2. Der vollelektrische Kleinwagen soll ab Ende September ausgeliefert werden und setzt vor allem beim Preis ein Signal. Die Basisversion Pro beginnt bei 19.990 Euro, das Leasing startet bei 99 Euro im Monat. Zusätzlich verspricht Geely während der Reservierungsphase ein EMBW-Ladeguthaben im Wert von 621 Euro. Der E2 ist 4,14 Meter lang, bietet 5 Sitzplätze, 375 Liter Kofferraum, bis zu 1320 Liter Stauraum bei umgeklappter Rücksitzbank und zusätzlich einen 70 Liter Frunk. Technisch stehen zwei Batteriegrößen zur Wahl, 35,35 Kilowattstunden mit bis zu 252 Kilometern WLTP-Reichweite und 47,14 Kilowattstunden mit bis zu 345 Kilometern. Die Leistung liegt je nach Version bei 60 oder 85 Kilowatt. Der Antrieb erfolgt dann über die Hinterachse und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt. Schnellladen ist mit bis zu 80 Kilowatt möglich. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören aber auch unter anderem 7 Airbags, Assistenzsysteme, Over-the-Air-Updates, Vehicle-to-Load-Funktion und ein großer Zentralbildschirm. In China wird das Modell als Galaxy Yingwang verkauft und zählt dort zu den erfolgreichsten Elektroautos. Was ich dir gleich sage, wird dich begeistern oder ärgern. Der Geely E2 zeigt, wie ernst es beim Preis jetzt wird. Er kommt nicht mit Prestige, sondern mit einem Preis, bei dem VW, Renault und auch Stellantis hinschauen müssen. Und der 20.000 Euro Einstieg, 99 Euro Leasing und dazu Ladebonus, das ist eine Ansage. Und wenn ich mir das Auto anschaue, finde ich das Paket für den Preis sehr stark. Optisch ist er für mich ein typischer China-Stromer, irgendwo zwischen Opel Mokka, Smart und Ora Funky Cat. Innen ist er spannender, großes Zentraldisplay, zusätzlich ein Fahrerdisplay und offenbar sogar auch Wireless Charging. Gerade in dieser Klasse wirkt das echt ordentlich, wenn ihr mich fragt. Nur das Lenkrad sieht für mich persönlich etwas lustlos designt aus. Natürlich muss man aber auch nüchtern bleiben. Gut, die 130 km/h Spitze, das reicht aus für so ein Auto. Aber die kleine Batterie ist kein Reichweitenwunder. Und logisch, Geely muss bei Händlernetz, Service, Software und auch Restwerten erstmal Vertrauen aufbauen. Aber viele Kunden suchen ja keinen Imageträger, sondern ein bezahlbares Elektroauto für Alltag, Pendeln und einfach um von A nach B zu kommen. Und genau da wird es doch für den ID. Polo, den Peugeot E208 und auch alle anderen sehr interessant. Der E2 muss eben kein Premium-Auto sein, solange er mit Preis, Ausstattung und alles, was ihn so umgibt in seinem Alltag, die Leute überzeugen kann, dann verschiebt er doch hier die Messlatte genau dorthin im Markt, wo es am empfindlichsten ist und das eben bei der Massenware. Und da bin ich sehr gespannt, wie eure Meinung ist zu diesem Auto. Kann das eine echte Konkurrenz sein? Oder sagt ihr, die Deutschen, die können das ganz easy wegstecken, so eine Ansage von den Chinesen. Bugatti hat mit dem Destrier das dritte Einzelstück aus dem Programm Solitaire vorgestellt. Nach Brûlard und FKP Hommage nutzt auch dieses One-Off das Carbon Monocoque des Bolide und dessen 8 Liter W16 mit 4 Turboladern und 1600 PS. Der große Unterschied liegt im Design. Bugatti verzichtet auf die extreme Track-Optik und den großen Heckflügel des Bolide und setzt stattdessen auf eine ruhige, skulpturale Karosserie. Mit nur einem Meter Höhe ist der Destrier das flachste Modell der Markengeschichte. Vorne stehen 20, hinten 21 Zoll Räder. Dazu kommen Sapphire Celeste Lack, polierte Aluminiumdetails und getöntes Sichtcarbon. Auch innen geht es deutlich luxuriöser zu. Leder, Nuburg, Kupferfäden, gehämmerte Metalloberflächen und feine Kontrastnähte ersetzen den Motorsport-Tourismus. Der Name Destrier verweist auf mittelalterliche Streitrösser. Gleichzeitig zieht Bugatti eine Parallele zum Type 57, dessen Chassis sowohl Rennwagen als auch Modelle wie der Atlantic trug. Premiere feiert der Destrier bei der Monterey Car Week und am 16. August beim Pebble Beach Concours d'Elegance. Zu Preis, Fahrleistungen und Straßenzulassung macht Bugatti aber noch keine Angaben. Das hast du bestimmt noch nicht gesehen. Der Destrier ist immer noch ein völlig absurdes Auto und genau deshalb finde ich ihn persönlich spannend. Aus 8 Litern W16 und 1600 PS entsteht hier kein weiterer Versuch, einfach nur lauter, brutaler und schneller zu wirken. Bugatti macht aus der Technik des Bolid vielmehr ein rollendes Kunstwerk. Das Design ist elegant und extrem zugleich und auch wenn ich nicht alles daran schön finde, beispielsweise das Heck ist mir persönlich zu offen und zerklüftet und gerade schräg von vorne wirkt die Nase für meinen Geschmack ein Stück zu weit herausgezogen. Wahrscheinlich hat das aerodynamische Gründe. Hübscher macht es das für mich aber nicht. Innen wirkt alles hochwertig und exquisit. Nur die Mittelkonsole mit ihren Knöpfen überzeugt mich persönlich optisch ebenfalls nicht komplett. Aber darum geht es bei diesem Auto auch gar nicht. Der Destrier muss nicht bei der Allgemeinheit einen Gefallen auslösen. Er soll zeigen, was technisch und gestalterisch überhaupt möglich ist. 1600 PS werden dabei fast zur Nebensache. Für mich ist genau das die spannendere Richtung für Bugatti. Weniger plumpe Machtdemonstration, mehr Handwerk, Haltung und auch eine klare Idee. Natürlich bleibt das ein völlig dekadentes Einzelstück, aber wenn Luxus schon absurd sein muss, dann bitte so und mit echter Klasse. Oder was sagt ihr? Audi bringt den A2 als reines Elektroauto zurück. Der A2 e-tron greift den Effizienzgedanken des Originals von 1999 bis 2005 auf und soll im Herbst diesen Jahres Premiere feiern. Audi selbst positioniert ihn als kompakten, rationalen Einstieg in die elektrische Modellpalette unterhalb des Q4 e-tron. Das Design lehnt sich deutlich an den Klassiker an. Kurze Überhänge, gerundete Front, fließende Dachlinie und ein aerodynamisch gestaltetes Heck. Mit einem CW-Wert von 0,24 erzielt der A2 e-tron den besten Wert, den Audi je in einem Kompaktmodell erreicht hat. Air Curtains und ein aktiver Kühllufteinlass, Gap Reducer, optimierte Radhäuser, spezielle Felgen und ein glatter Unterboden sollen den Verbrauch um bis zu 0,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer senken. Zusätzlich optimieren Silizium-Carbid-Halbleiter, ein überarbeiteter E-Motor und reibungsärmeres Getriebeöl den Antriebsstrang. Technisch basiert der Wagen auf einer weiterentwickelten MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns. Im Boden arbeitet eine 61 Kilowattstunden LFP-Batterie in Cell-to-Pack-Bauweise, von der rund 58 Kilowattstunden dann nutzbar sind. Audi plant Leistungsstufen von 125 bis 240 kW. Im Mittelpunkt steht die 140 kW Variante mit optionalem Effizienzpaket. Sie erreicht vorläufig 12,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im WLTP und wäre damit das effizienteste Serienmodell in der Audi-Geschichte. Die maximale Reichweite soll je nach Konfiguration bis zu 649 Kilometer betragen. In ersten Fahrten mit seriennahen Prototypen pendelt der Realverbrauch je nach Strecke, Tempo und auch Bedingungen zwischen etwa 11 und 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Tester lobten das großzügige Platzangebot, besonders im Fong, die hohe Verarbeitungsqualität oberhalb üblicher Konzernmodelle, eine sehr gute Akustik und ein ausgewogenes, komfortables sowie präzises Fahrwerk. Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei 105 kW, 10 auf 80% sollen in etwa 26 Minuten erreicht sein. An der Wallbox lädt der A2 e-tron mit 11 kW, wobei Audi besonderen Wert auf eine möglichst effiziente Energieübertragung legt. Die robuste LFP-Zellchemie ist zudem auf eine hohe Alltagstauglichkeit und regelmäßiges Vollladen ausgelegt. Ein zentrales Merkmal ist außerdem das bidirektionale Laden und Vehicle-to-Load sowie die Vehicle-to-Home-Funktion. Der Einstiegspreis startet bei 38.200 Euro. Wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet ein Auto, dessen Design ich nie besonders hübsch fand, einer der wichtigsten Audis der nächsten Jahre werden könnte? Deshalb finde ich den A2 e-tron spannend. Optisch holt er mich ehrlich gesagt nicht ab, damals nicht und heute auch nicht. Wenn ich nur nach dem Äußeren gehen würde, würde ich eher persönlich zum Hyundai Ioniq 3 greifen. Aber Geschmack ist Geschmack. Inhaltlich macht Audi hier vieles richtig. Statt wieder ein schweres SUV mit riesigem Akku zu bauen, setzt die Marke auf Effizienz Performance, wenig Verbrauch und ein kompaktes Auto, das mit überschaubarer Batterie weit kommen soll. Dass Audi damit das sparsamste Serienmodell der eigenen Geschichte auf die Räder stellt, finde ich persönlich schon klasse. Genau so fühlt sich doch Vorsprung durch Technik eher an als noch mehr Leistung und noch größere Akkus. Auch bei Batterie- und Ladeleistung sehe ich weniger Drama als viele andere. 105 Kilowatt klingen 2026 natürlich nicht spektakulär, aber für ein sparsames Auto aus dieser Klasse reicht das doch im Alltag komplett aus. Ich persönlich würde sogar überlegen, ob ich für eine größere Batterie überhaupt auch mehr bezahlen wollen würde. Viel kritischer sehe ich aber auch den Preis. 38.200 Euro Einstieg sind für so ein kompaktes Auto eine echte Ansage. Audi muss deshalb bei Innenraumqualität, Verarbeitung, Komfort und auch Akustik klar zeigen, warum dieses Auto teurer sein soll als technisch verwandte Konzernmodelle und natürlich die starken Alternativen. Genau da wird's interessant. Die Konkurrenz schläft nicht, macht bei Preis-Leistung inzwischen gewaltige Schritte und ein Audi-Logo alleine wird nicht mehr jeden überzeugen. Klar, die klassischen einmal Audi, immer Audi-Kunden wird es weiterhin geben, aber viele andere vergleichen härter und wechseln auch zu neuen Marken, wenn das Gesamtpaket hier deutlich stimmiger ist. Trotzdem halte ich den A2 e-tron für relevant. Er zeigt, dass Audi wieder versucht, mit Effizienz und einer klaren Idee statt nur in der Größe zu punkten. Wenn die Qualität und der Preis hier gerechtfertigt sind von der Masse und ihr könnt in den Kommentaren schon mal einen Überblick bekommen, dann kann dieser unscheinbare Kasten doch durchaus den ersten Blick in die Zukunft von Audi richten. Oder? Was steht in den Kommentaren? Ich bin sehr gespannt und vor allem auch auf deine Meinung. Über die Rückkehr der offenen G-Klasse hatten wir bereits schon Anfang Dezember 2025 berichtet. Jetzt wird das Projekt deutlich konkreter. Mercedes hält am viertürigen Cabriolet fest und nach aktuellem Stand soll es in der zweiten Jahreshälfte 2027 zu den Kunden kommen. Erstmals soll eine offene G-Klasse dabei auch offiziell in den USA angeboten werden. Das Grundkonzept bleibt, wie damals auch angekündigt, langer Radstand, vier Türen und Stoffverdeck statt der früheren kurzen Zweitürerlösung. Mercedes bezeichnet das Cabriolet weiterhin als Sondermodell. Neue Teaser liefern inzwischen deutliche Hinweise auf eine AMG-Version. Seitliche Endrohre, G63-Räder und AMG-Details sprechen für den 4 Liter V8 als Basis. Endgültige Motordaten sind aber noch nicht bestätigt. Die Prototypen wurden zunächst in Österreich erprobt. Wintertests in Schweden gehören ebenfalls zum Entwicklungsprogramm. Historisch endete das klassische G-Cabrio 2013 mit der Final Edition 200. 2017 folgte noch der auf 99 Exemplare limitierte Maybach G650 Landau Lee. Ein Vorgeschmack darauf, wie extrem offene G-Klassen preislich werden können, liefert Brabus. Das aktuelle 800 Cabrio auf G63 Basis kostet mehr als 900.000 Euro. Mercedes selbst nennt für sein Cabriolet bislang weder Preis noch Stückzahl. Das hast du bestimmt noch nicht gesehen. Die G-Klasse kommt jetzt wirklich als viertüriges Cabrio zurück. Schon vor 8 Monaten fand ich die Idee eines viertürigen Cabrios überraschend konsequent. Jetzt sieht man erstmals warum. Dieses Auto lebt nicht von Vernunft, sondern von Kultcharakter, Status und dem Erlebnis. Gerade in den USA, in Abu Dhabi oder auch auf einer sonnigen Alpenstraße kann ich mir das extrem gut vorstellen. Gleichzeitig bleibt die G-Klasse vielseitig, Gelände, Anhänger, lange Reisen, nur eben mit offenem Dach. Genau diese Mischung dürfte viele Liebhaber ansprechen. Natürlich ist das ein schwererer, technisch aufwendiger Luxuscruiser für eine kleine Zielgruppe. Aber die G-Klasse muss nicht jedem gefallen oder rational sein. Sie lebt davon, dass Mercedes solche speziellen Varianten überhaupt noch baut. Entscheidend ist, dass sich das Cabrio trotzdem solide anfühlt. Gerade offen dürfte die G-Klasse noch einmal viel stärker über Atmosphäre und Erlebnis funktionieren als über reine Fahrdynamik. Und genau deshalb könnte sie für viele Käufer sogar emotionaler wirken als die normale geschlossene Version. Und ich bin mir sicher, dass auch die Tuner mit diesem Cabrio ihren Spaß haben werden. Am Ende bleibt für mich eigentlich nur noch die Frage, wie absurd wird der Preis von diesem Kfz? Was sagt ihr denn, wo das Fahrzeug am Ende preislich landen wird? Lasst uns doch mal in den Kommentaren einen Ranking aufbauen. Ich bin gespannt. Zeekr bringt den 9X nach Europa und zielt damit direkt aufs Luxus-SUV-Segment. Das Modell wurde im Geely-Entwicklungsumfeld in Göteborg entworfen und ist seit dem 29. Juli diesen Jahres zunächst als 9X Ultra Allradantrieb bestellbar. Der Preis ist noch offen. Erste Auslieferungen werden ab Ende 2026 bzw. Anfang 2027 erwartet. Mit 5,24 Meter Länge, 2,03 Meter in der Breite und rund 3,17 Meter Radstand tritt der 9X gegen BMW X7, Mercedes GLS, Range Rover und Bentley Bentayga an. Zwei Elektromotoren treiben die Räder an, ein 2 Liter Turbobenziner dient überwiegend als Generator. Die Systemleistung liegt bei 660 Kilowatt, also 897 PS. Der knapp 2,9 Tonnen schwere SUV soll in 4,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und 240 km/h in der Spitze erreichen. Die 55,1 Kilowattstunden Batterie nutzt 900 Volt Technik und soll in rund 9,5 Minuten von 10% auf 80% laden. Für den Ultra AVD werden vorläufig 179 Kilometer rein elektrisch und 737 Kilometer kombiniert genannt, beziehungsweise je nach Variante bis zu 223 Kilometer elektrisch und 767 kombiniert. Innen ist der 9X als Sechssitzer mit Lounge-Anspruch ausgelegt. Es gibt Liegesitze, Massage, Belüftungsfunktion, ein Kühl- und Warmhaltefach, 17 Zoll OLED-Display-Empfang, ein Naim-Soundsystem, 47 Zoll Head-Up-Display und LiDAR-Assistenzsysteme. Dazu kommen 677 bis 2148 Liter Kofferraumvolumen und 2 Tonnen Anhängelast. Alarmstufe Rot für BMW, Mercedes, Audi und auch Range Rover. Der Zeekr 9X kommt nach Europa. Was die Chinesen hier als Luxusraumschiff auf 4 Gummis hinstellen, ist ja schon eine Ansage. Besonders clever finde ich persönlich das Extended Range Konzept. Im Alltag fährt der 9X elektrisch und leise. Auf Langstrecken nimmt der Generator den Druck aus der Ladeplanung. Innen geht Zeekr aufs Ganze. Das 47 Zoll AR Head-Up Display, Naim Sound und das ausfahrbare Funkkino wirken hier spektakulär und gleichzeitig bleiben echte Schalter erhalten, was viele auch in der Community freuen dürfte. Selbst der Kristallglas-Drehregler erinnert ein wenig an BMW. Natürlich ist dieser 5,24 Meter Koloss für Europa schon fast eine Nummer zu groß und wird hier sicher kein Massenauto. Entscheidend bleibt außerdem das Vertrauen. Der Fall mit vorübergehend gesperrten Funktionen außerhalb China war ein Warnsignal. Für Europa verspricht Zeekr lokal Software, europäische Datenschutzstandards und angepassten Service. Wenn das im Alltag funktioniert und der Preis stimmt, wird der 9X seine Käufer finden. Dann müssen sich Range Rover, BMW X7, Mercedes GLS, aber auch Audis neuer Q9 hier richtig warm anziehen. Oder was glaubt ihr? Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt sehr gern hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr wie immer unsere Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Abonniert gerne noch fix den Kanal, dann verpasst ihr keine Nachrichten mehr. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und bleibt mobil.